Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend Herrn Professor Peter Welzen von der Universität Trier erstmals im Kolloquium Phänomenologikum begrüßen zu können. Um es schlicht so zu sagen, in einer Vortragsreihe zur Philosophie von Paul Ricoeur darf Peter Welzen nicht fehlen. Zählt er doch schon seit langem zu den profundesten Kennern dieses nach so vielen Seiten ausstrahlenden Denkers. Peter Welzen wurde 1956 in Straubing geboren und studierte Philosophie, Anglistik und Romanistik an der Universität Regensburg und der Indiana University in Bloomington. 1985 erfolgte in Regensburg die Promotion mit der bis heute viel beachteten und gelesenen Dissertation, die unter dem Titel Philosophie und Psychoanalyse zum Begriff der Hermeneutik in der Freuddeutung Paul Ricoeurs 1986 im Niemeyer Verlag Tübingen erschienen ist. Von 1986 bis 1992 war Herr Welzen akademischer Rat am Institut für Philosophie der Universität Regensburg. In dieser Zeit lehrte er auch regelmäßig an dem Inter-University Center in Dubrovnik. 1994 habilitierte er sich ebenfalls in Regensburg mit der Schrift Schopenhauers Theorie des Subjekts, ihre transzendental-philosophischen, anthropologischen und naturmetaphysischen Grundlagen, die im Jahr darauf publiziert wurde. Den sich unmittelbar anschließenden Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Regensburger Institut folgte 1997 eine Gastdozentur an der Universität Jena. 1997 bis 1999 wirkte er als Humboldt-Professor am Humboldt-Studienzentrum der Universität Ulm. Lehrstuhlvertretungen an der Universität Trier und der Universität Regensburg folgte im Jahr 2000 in Regensburg die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor. 2002 wurde er dann als Nachfolger von Ernst Wolfgang Orth auf die Professur für theoretische Philosophie an die Universität Trier berufen. Seither lehrt und forscht er mit großem Erfolg in Deutschlands ältester Stadt. Davon zeugen auch die 7 von ihm herausgegebenen Bücher, unter denen ich hier aus gegebenem Anlass jetzt nur den in meiner Verlag 2005 erschienenen gewichtigen Band Paul Ricoeur vom Text zur Person nennen möchte. In den mehr als 80 Aufsätzen, Artikeln und Beiträgen bildet die Auseinandersetzung mit Ricoeur ohne Frage einen Kernbereich seiner philosophischen Forschung aus. Man spürt als Leser in jeder Zeile die profunde Vertrautheit mit dem Denken Ricoeurs. Kein Wunder, zählt Herr Welzen zudem auch zu den ausgewiesenen Übersetzern des Franzosen. Nicht allein die innovativen Akzente und erhellenden Perspektiven sind es, die den Leser für Peter Welzens hermeneutisch-phänomenologische Beiträge zur Ricoeur-Forschung einnehmen, sondern ebenso auch seine Fähigkeit, Ricoeur zu kontextualisieren und in vielversprechende, spannende Dialoge zu überführen. Davon werden wir heute Abend sicher einiges erfahren, wenn ich Herrn Welzen nun das Wort überlasse. Lieber Herr Welzen, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung ins Kolloquium Phänomenologicum angenommen haben und darf Sie nochmals herzlich willkommen heißen und Sie nun um Ihren Vortrag zu Ricoeurs Auseinandersetzung mit John Rawls bitten.
Lieber Herr Gander, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen für die freundlichen, einführenden Worte danken Ihnen, dass Sie mir auf Vorschuss Kredit gewähren für meinen Vortrag. Und ich hoffe, dass er die jetzt in Einleitung hochgespannten Erwartungen nicht allzu sehr enttäuschen wird. Man könnte als Überschrift für das, was ich mir für den heutigen Abend vorgenommen habe, Gerechtigkeitssinn und Gerechtigkeitsprinzipien wählen, mit dem Untertitel zu Ricoeurs Auseinandersetzung mit Rawls. Wie Sie schon bei anderen Vorträgen im Rahmen dieser Reihe erfahren konnten, gehört der 1913 geborene Paul Ricoeur zu den bedeutendsten französischen Philosophen des vergangenen Jahrhunderts. Und man kann sagen, dass sich der Ansatz, den er im Laufe der Jahre sich schrittweise erarbeitet hat, am treffendsten als hermeneutische Phänomenologie charakterisieren lässt. Was aber, so könnte man fragen, hat die hermeneutische Phänomenologie mit der man ja Namen wie Heidegger oder Gadamer beispielsweise assoziiert, mit der Frage nach der sozialen Gerechtigkeit zu tun. In der Tat zählt Ricoeur nicht zu denjenigen Autoren, deren Namen man auf Anhieb mit diesem Thema assoziieren würde. Sieht man jedoch ein wenig genauer hin, so bietet sich die Lage durchaus differenzierter dar. Schon in jungen Jahren, das heißt vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, veröffentlichte Ricoeur zahlreiche Aufsätze zu politischen und sozialen Themen, die zunächst in Zeitschriften wie Esprit oder Christianisme Social erschienen, um später in Sammelbände wie zum Beispiel Histoire et Vérité 1955 oder den ersten Band der Lecture, der 1991 publiziert wurde und übrigens den Untertitel Autour du Politique trägt, aufgenommen zu werden. Während ein erheblicher Teil dieser Texte allenfalls Gelegenheitsarbeiten sind, wird der Bereich des Gesellschaftlichen spätestens in den 70er Jahren zum Gegenstand eines systematischen Nachdenkens, das sich insbesondere der Ideologie und der Utopie als der beiden prägnantesten Formen des sogenannten sozialen Imaginären annimmt. In dieser Zeit entstanden überaus wichtige Aufsätze, die in den Sammelband Du texte à l'action, leider noch nicht ins Deutsche übertragen, 1986 erschienen, eingingen, sowie die damals lediglich in englischer Sprache publizierten Lectures on Ideology and Utopia, die ebenfalls 1986 erschienen. Man könnte sagen, Ricoeur sei im Laufe der Jahre von einem Denker, der allenfalls ein gewisses Interesse an sozialen Fragen erkennen lässt, zu einem respektablen und veritablen Sozialphilosophen herangereift. Nun fällt die Sozialphilosophie keineswegs mit der Sozialethik zusammen, sondern letztere ist ein Teilgebiet der ersteren. Um sich diesem zuzuwenden, musste Ricoeur einen langen Weg zurücklegen, der ihn zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt seiner Entwicklung dazu führte, auch zur Ethik Überlegungen anzustellen. Diese befinden sich am konzentriertesten ausgedrückt in seinem Alterswerk Soi même comme un autre von 1990, das vom Anliegen getragen wird, eine die Ebenen des Beschreibens, Handelns, Erzählens und Vorschreibens umfassende Hermeneutik des Selbst zu konzipieren. Es ist eine gewaltige Untertreibung, wenn Ricoeur das, was er im 7., 8. und 9. Teil dieses Werkes entwickelt, in falsch gemeinter Bescheidenheit als Petite Ethik, als kleine Ethik, abtut. In systematischer Hinsicht verfolgt Ricoeur ein doppeltes Ziel. Zum einen geht es ihm darum, die Ethik von einer einseitigen Betrachtungsweise zu bewahren, die darauf hinausliefe, entweder dem Individuum oder dem anderen, Levinas meinethalben, oder aber der Gesellschaft eine Vorrangstellung zu gewähren. Vielmehr hebt Ricoeur hervor, ein überzeugender Ansatz habe den drei genannten Perspektiven der Ethik in gleicher Weise gerecht zu werden. In diesem Sinne stellt er fest, ethische Ausrichtung, wollen wir die Ausrichtung auf das gute Leben mit anderen und für sie in gerechten Institutionen nennen. Richtet der Mensch sein Handeln am Ziel des gelingenden Lebens aus, so steht er dabei zugleich dem anderen, mit dem er unmittelbar zu tun hat, in einem Verhältnis der Reziprozität gegenüber, die darauf hinausläuft, dass er ihn wie sich selbst und sich selbst wie einen anderen, soi même comme un autre, behandelt. Und er regelt überdies seine Beziehungen zu den anderen, denen er nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, durch gerechte Institutionen. Angesichts der Tatsache, dass Ricoeur die soziale Perspektive der Ethik im Verhältnis zu den beiden anderen, der individuellen und der auf den anderen ausgerichteten, als gleich ursprünglich einstuft, ist festzuhalten, dass die Sozialethik ein irreduzibles Element seines Ansatzes ausmacht. Das andere systematische Anliegen, dem sich Ricoeur widmet, hängt mit dem Maßstab zusammen, der an die moralische Qualität von Handlungen anzulegen ist. Es ist zumal in metaethisch informierten Kreisen hinlänglich bekannt, dass sich Handlungen in gute und schlechte beziehungsweise in gebotene, erlaubte und verbotene einteilen lassen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Ethik besteht darin, nach den Kriterien zu fragen, die solch einer Einteilung zugrunde liegen. Wirft man einen Blick in die einschlägige Literatur, so stößt man im Wesentlichen auf drei Vorschläge, die sich allerdings manchmal überschneiden. Erstens, eine Handlung ist nach der sie leitenden Absicht, nach ihrem Ergebnis oder aber nach der Handlungsweise zu bewerten. Pardon, das ist nicht erstens, das sind die drei Alternativen. Also eine Handlung ist nach der leitenden Absicht, ihrem Ergebnis oder aber nach der Handlungsweise zu bewerten, die mit ihr realisiert wird. Im ersten Fall, wenn es sich um die Absicht handelt, die das Kriterium hergibt, spricht man von einem intentionalistischen Ansatz. Im zweiten von einem teleologischen und im dritten, wenn es um die Handlungsweise geht, von einem deontologischen. Nach intentionalistischer Auffassung wäre es gut, einem in Not geratenen Menschen zu helfen, wenn dies aus lauterer Gesinnung geschähe. Nach teleologischer, wenn dadurch eine Verbesserung der Situation des Betroffenen erreicht würde, und nach deontologischer, wenn damit eine gute Handlungsweise realisiert wäre. Freilich zeigt sich, dass eines der drei genannten Kriterien, und zwar das intentionalistische, als weniger tragfähig als die anderen erweist. Entschiede man sich nämlich dafür, eine Handlung nur nach der Absicht zu beurteilen, welcher sie entspringt, so könnte man nämlich nicht zwischen objektiv guten Handlungen und solchen unterscheiden, denen nur eine gute Absicht zugrunde liegt. Ist eine Handlung objektiv schlecht, so wird man sie angesichts der guten Absicht, in der sie geschieht, allenfalls entschuldigen, nicht aber als gut einstufen. Verabreicht zum Beispiel ein Arzt einem Patienten nach bestem Wissen und Gewissen das falsche Medikament und stirbt dieser daran, so wird man kaum sagen, die Handlung des Arztes sei gut gewesen, weil der Arzt habe helfen wollen, sondern man wird sich damit begnügen, ihm eine geringere oder vielleicht auch gar keine Schuld zuzuschreiben. Nichtsdestoweniger ist einzuräumen, dass eine Handlung, die sich von außen als objektiv gut darbietet, moralisch höher einzustufen ist, wenn sie überdies aus einer guten Absicht hervorgeht. Sie kennen das von Kant, von der Unterscheidung zwischen der Legalität und Moralität einer Handlung her. Demnach ist das intentionalistische Kriterium lediglich als Ergänzung des teleologischen oder deontologischen, nicht jedoch als alleiniges Kriterium brauchbar. Wendet man sich hingegen den beiden verbleibenden Ansätzen, also dem teleologischen und dem deontologischen zu, so entdeckt man, dass jedes von ihnen sowohl Vor- als auch Nachteile aufweist. Gegen die teleologische These, der Wert einer Handlung bemesse sich nach ihrem Resultat, könnte man vorbringen, dass sich dieses oftmals nicht abschätzen lasse oder dass man, wenn man von ihr ausgehe, nicht zu allgemeingültigen Normen gelangen könne. Was aber den deontologischen Ansatz betrifft, so leidet er offensichtlich daran, dass er es nicht gestattet, bei Konflikten zwischen mehreren gebotenen bzw. mehreren erlaubten Handlungen eine Entscheidung zu treffen. Sie kennen den Text Kants über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen und Sie wissen, dass die Lösung, die Kant in diesem Falle vorschlägt, sehr brüchig erscheint. Das ist meines Erachtens ein Resultat des Umstandes, dass deontologische Begriffe keine komparativen Begriffe sind und deshalb keine Differenzierung zwischen mehreren Handlungen, die einfach simpel nur als geboten qualifiziert sind, zulässt, sondern dazu ein zusätzliches Kriterium bräuchte, das er freilich aus seiner Immanenz heraus nicht zu liefern in der Lage ist. Man könnte zum Beispiel Folgendes anführen: In einer Situation, in welcher man einen zu Unrecht verfolgten Menschen nur durch eine Lüge vor dem Tod bewahren kann, das ist das kantische Beispiel, steht man als Deontologe vor dem Dilemma, dass es sowohl geboten ist, die Wahrheit zu sagen, als auch das Leben eines Unschuldigen zu retten. Als Teleologe könnte man hingegen sagen, mit der Rettung eines Unschuldigen werde ein wertvolleres Ergebnis erzielt als mit dem bloßen Sagen der Wahrheit. Dies spräche dafür, in ethischen Konflikten zum teleologischen Ansatz zu greifen. Andererseits erscheint es schwierig, zu allgemeingültigen Normen zu gelangen, wenn man, wie es der teleologische Ansatz nahelegt, das Handeln stets nach dem Ergebnis ausrichtete, so dass es nahelege, sich bei der Aufstellung allgemeingültiger Normen auf den deontologischen Ansatz zu stützen. Was nun Ricoeur anbelangt, so versucht dieser, und das scheint mir eine der großen Leistungen seiner Ethik zu sein, zu einem Ausgleich zwischen dem teleologischen und dem deontologischen Ansatz zu gelangen. Das heißt, es geht Ricoeur darum, die Schwächen beider Ansätze herauszuarbeiten, ihre Stärken herauszuarbeiten und das eine durch das andere korrigieren zu lassen. Neben dieser Terminologie, Teleologie und Deontologie, verwendet der französische Philosoph auch eine andere, die zunächst vielleicht irritieren mag. Und zwar verwendet er den Ausdruck Ethik keineswegs nur, um das Nachdenken über die sittliche Bewertung menschlichen Handelns zu bezeichnen, sondern er wird nicht müde, abweichend von dieser Sprachregelung geradezu einen Gegensatz zwischen Ethik und Moral anzunehmen, der sich mit demjenigen zwischen dem teleologischen und dem deontologischen Ansatz deckt. Merkwürdigerweise tut sich da eine gewisse Parallele zu Habermas auf, bei dem die Moral das allgemeinverbindliche Normengebäude ausmacht, also das, was tatsächlich geboten ist, das, was sich, wie Habermas meint, mit im Rahmen einer Letztbegründung als verbindlich erweisen lässt, während die Ethik für Habermas eher die Ausrichtung auf das gelingende Leben beinhaltet, bei der es kulturelle und individuelle Abweichungen geben kann, die nicht von großer normativer Tragweite sind. Als historische Beispiele wären übrigens Aristoteles für den teleologischen und Kant für den deontologischen Ansatz zu nennen. Wie aber stellt sich Ricoeur den Ausgleich zwischen Ethik und Moral beziehungsweise dem teleologischen und dem deontologischen Ansatz im Einzelnen vor? Es scheint, als lasse sich die Linie, auf welcher er sich bewegt, in drei Thesen beschreiben. Ich nehme mir vor, ohne mich um die aristotelische oder kantianische Orthodoxie groß zu kümmern, Folgendes zu behaupten. Erstens, den Vorrang der Ethik über die vor der Moral, das heißt den Primat der Teleologie gegenüber der Deontologie. Zweitens, die Notwendigkeit, die Ethik durch das Raster der Norm prüfen zu lassen. Und drittens, die Legitimität eines Rückgriffs der Deontologie auf die Teleologie, und zwar dann, wenn die Deontologie zu Konflikten führt, für die es keinen anderen Ausweg gibt als eine praktische Weisheit, die, was entscheidend ist, für die Einzigartigkeit, die Singularität der Situationen ein Auge hat. Damit ist der Rahmen abgesteckt, in dem sich Ricoeurs Auseinandersetzung mit Rawls einfügt, der, wie Sie wissen, mit A Theory of Justice 1971 einen der wichtigsten Beiträge zur Sozialethik des 20. Jahrhunderts geliefert hat. Versucht man, dessen Überlegungen in systematischer Hinsicht einzuordnen, so wird man schwerlich umhin können, sie auf Seiten des deontologischen Ansatzes zu verorten. Es ist davon die Rede gewesen, dass nach deontologischer Auffassung eine Handlung geboten, verboten oder erlaubt ist, wenn dies auch für die Handlungsweise gilt, welche damit realisiert wird. Somit geht der deontologische Ansatz davon aus, dass sich der Wert einer Handlung nicht etwa nach einem dem Wandel unterworfenen Ergebnis oder Ziel bemisst, sondern nach einer Handlungsweise, die grundsätzlich geboten, verboten oder erlaubt ist. Um aber zu begründen, dass eine Handlungsweise grundsätzlich geboten, verboten oder erlaubt ist, genügt es nicht, kontingente Faktoren wie die in einem gesellschaftlichen, historischen oder kulturellen Kontext anzutreffenden Sitten oder Gebräuche ins Feld zu führen. Vielmehr bedarf es dessen, was man als Begründung mit Mitteln der reinen Vernunft bezeichnen könnte, also einer Begründung, die in einer kantianischen Tradition steht. Genau in diesem Punkt treffen sich, so sehr sie ansonsten voneinander abweichen mögen, Kant und Rawls. Nimmt jedoch Kant eine transzendentale Position ein, so liegt, wie Ricoeur zu Recht feststellt, bei Rawls eine Position vor, die empirische mit transzendentalen Überlegungen verbindet. Trotz dieses Unterschiedes stimmen beide Philosophen darin überein, dass sie einen deontologischen Ansatz vertreten, Anspruch auf universale Geltung erheben und sich, um diesen einzulösen, auf eine prozedurale, angeblich von materialen Vorgaben losgelöste Vernunft berufen, wie sie sich allenfalls in einem formalen Verfahren der Begründung zu artikulieren vermag. Ähnlich wie Kant ist also Rawls hinsichtlich der Methode der Begründung der Ethik Formalist. Rückt nun Kant das Individuum und den anderen in den Vordergrund seiner Überlegungen, so hebt Rawls insbesondere den gesellschaftlichen Aspekt der Moral hervor. Mit anderen Worten, es geht ihm darum, mit den Mitteln reiner Vernunft, das heißt in einem formalen Verfahren, universale Prinzipien für die Verteilung sozialer Güter aufzustellen bzw. auch zu begründen. Zwar rückt Rawls in späteren Arbeiten, wie den Texten, die in Political Liberalism 1993 eingegangen sind, von diesem hohen Anspruch ab, doch angesichts der Tatsache, dass A Theory of Justice das bekanntere und auch einflussreichere Werk ist, können diese Entwicklungen im Folgenden vernachlässigt werden. Wenn es Sie interessiert, wie Paul Ricoeur diese neueren Entwicklungen bei Rawls einschätzt, können Sie nachschauen in dessen Sammelband Le Juste, das Gerechte. Dort findet sich ein Aufsatz mit dem Titel Après, Théorie de Justice de John Rawls. Spätere Entwicklungen von Rawls werden dort von Ricoeur kommentiert. Ist die Frage nach der Verteilung sozialer Güter zu beantworten, so steht der Begriff der Gerechtigkeit auf dem Spiel. Das bedeutet freilich nicht, dass sich die Gerechtigkeit lediglich auf den Bereich der Verteilung oder denjenigen der Gesellschaft erstreckt. Wirft man einen Blick in die nikomachische Ethik, deren Sprachregelung klassisch geworden ist, so entdeckt man, dass zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Gerechtigkeit zu unterscheiden ist. Besteht erstere darin, dass die Gesetze befolgt werden, so bezieht sich letztere darauf, dass Güter zu verteilen, Verträge zu schließen und Verstöße gegen das Gesetz zu ahnden sind. Um diese Arten der Gerechtigkeit zu bezeichnen, greift man üblicherweise zu den Ausdrücken distributive, kommutative und retributive Gerechtigkeit, wobei Aristoteles die beiden letztgenannten unter dem Begriff der ordnenden Gerechtigkeit zusammenfasst. Was also bei Rawls und Ricoeur zur Debatte steht, ist weniger die Gerechtigkeit als Ganze, als ein Teil davon, nämlich die distributive Gerechtigkeit, und zwar im Hinblick auf den Bereich des Gesellschaftlichen, in dem es die Verteilung gewisser Güter zu regeln gilt. Nebenbei sei angemerkt, dass Ricoeur den Begriff der Gerechtigkeit darüber hinaus auch außerhalb dieses engen Bereichs untersucht. Die wichtigsten der einschlägigen Veröffentlichungen befinden sich bezeichnenderweise in den beiden Bänden von Le Juste, aber auch in Lektüre 1. Bislang ist im Dunkeln geblieben, was unter dem, was ich als Titel meines Vortrags genannt habe, nämlich unter dem Gerechtigkeitssinn und den Gerechtigkeitsprinzipien zu verstehen ist. Diese beiden Begriffe bilden ein Gegensatzpaar, das ganz entscheidend vom Gegensatz zwischen dem teleologischen und dem deontologischen Ansatz geprägt ist. steht der Gerechtigkeitssinn auf Seiten des teleologischen Ansatzes, so sind die Gerechtigkeitsprinzipien auf Seiten des deontologischen Ansatzes und das heißt von Rawls anzusiedeln. Mit den Gerechtigkeitsprinzipien sind also diejenigen Prinzipien gemeint, die Rawls aufstellt, um die Verteilung sozialer Güter zu regeln und die er mit dem Anspruch universaler Geltung zu begründen versucht. Was hingegen den Gerechtigkeitssinn betrifft, so läuft er auf ein aller Kodifizierung vorausgehendes Verständnis dessen hinaus, was gerecht ist. Zunächst artikuliert sich der Gerechtigkeitssinn angesichts von Unrecht, das geschehen ist. Wir sagen, das ist empörend, das ist Unrecht, so etwas tut man nicht, das ist unanständig. Vergegenwärtigt man sich, dass Ricoeur den Gegensatz zwischen dem teleologischen und dem deontologischen Ansatz auf überaus komplexe Weise interpretiert, so überrascht es nicht weiter, wenn das auch für den Gegensatz zwischen Gerechtigkeitssinn und Gerechtigkeitsprinzipien gilt. Analog zu den drei vorher genannten Thesen über das allgemeine Verhältnis von Teleologie und Deontologie könnte man sagen, dass Ricoeur von folgender Konstellation hinsichtlich des Verhältnisses von Gerechtigkeitssinn und Gerechtigkeitsprinzipien ausgeht. Es sind wieder drei Thesen, die man rekonstruieren könnte und die Ricoeur sicher so unterschreiben würde. Erstens, der Gerechtigkeitssinn ist ursprünglicher als die Gerechtigkeitsprinzipien. Zweitens, er bedarf einer Korrektur durch die Gerechtigkeitsprinzipien. Und drittens, diese bedürfen ihrerseits einer Korrektur durch den Gerechtigkeitssinn, der dann freilich nicht mehr als naiver, sondern als im Zuge des Durchgangs durch die Gerechtigkeitsprinzipien geläuterter, reflektierter Gerechtigkeitssinn auftritt. Wendet man sich der ersten These zu, nach welcher der Gerechtigkeitssinn ursprünglicher ist als die Gerechtigkeitsprinzipien, so entdeckt man, dass Ricoeur keinen direkten Nachweis dafür liefert. Vielmehr legt er dar, dass die Ausrichtung auf das gute Leben auch das Verhältnis des Individuums zu demjenigen anderen berührt, dem man nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, und dass auf dieser Ebene zwei Phänomene auftreten, die eng miteinander zusammenhängen. Es handelt sich um die Institutionen sowie die für den Bereich des Gesellschaftlichen grundlegende Tugend der Gerechtigkeit, die ursprünglich im Gerechtigkeitssinn fundiert ist. Dabei fällt den Institutionen die Aufgabe zu, für Gerechtigkeit zu sorgen, die ihrerseits Gleichheit voraussetzt. Nun ist Ricoeur überzeugt, dass beides, die Institutionen sowie die Gerechtigkeit, irreduzible Vorgaben sind, die jeglicher Kodifizierung zugrunde liegen, also ursprünglicher sind als jegliche Kodifizierung. Nach seiner Auffassung ist eine Institution eine Struktur des Zusammenlebens einer geschichtlichen Gemeinschaft, die als solche nicht im Zwang einer deontologisch zu verstehenden Norm, sondern in der gemeinsamen Macht der interagierenden Menschen gründet. Aber auch die Gerechtigkeit lässt sich nach Ricoeur nicht auf den Zwang solch einer Norm reduzieren. Davon zeuge zum einen, dass sie auf einen mythologischen Ursprung zurückverweise und zum anderen, dass es einen Gerechtigkeitssinn gebe, wie er sich im Ausruf »Das ist Unrecht« artikuliert. Gegen diese Argumentation könnte man einwenden, sie erschöpfe sich in bloßen Behauptungen, die sich einer genaueren Überprüfung entziehen. Wäre dies der Fall, so müsste man sich mit der Feststellung begnügen, Ricoeur schlage sich als Vertreter des hermeneutischen Lagers eben auf die Seite eines von Aristoteles geprägten Kontextualismus und es bleibe nichts anderes übrig, als dies zur Kenntnis zu nehmen. Wer darin einen Tadel erblickt und fordert, es sei mehr, nämlich ein direkter Nachweis der Ursprünglichkeit des Gerechtigkeitssinnes zu leisten, verlangt freilich zu viel. Was sich aber tatsächlich erbringen ließe, wäre ein indirekter Nachweis dieser These, der so zu führen wäre, dass die entgegengesetzte Auffassung, wann immer sie einem begegnet, von Fall zu Fall widerlegt würde. Mit anderen Worten, der Versuch, Gerechtigkeitsprinzipien mit Mitteln formaler Vernunft zu begründen, müsste zum Scheitern gebracht werden. Und genau diesen Weg wählt Ricoeur auch tatsächlich, wenn er sich mit Kant und auch wenn er sich mit Rawls auseinandersetzt. Es liegt auf der Hand, dass ein Ansatz, der sich damit begnügt, auf den Ursprung der Institutionen im gemeinsamen Handeln zu verweisen und sich auf den Gerechtigkeitssinn zu berufen, eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringt. Wendet man sich Ricoeur zu, so entdeckt man, dass dieser insbesondere die beiden folgenden Probleme diagnostiziert. Zum einen weist er darauf hin, dass Verteilung, das Grundproblem der Gerechtigkeit, sowohl eine Trennung der Betroffenen in einem methodischen Individualismus à la Hobbes etwa, als auch deren Kooperation zur Grundlage beinhalten kann. Das wäre bei Aristoteles etwa der Fall. Und zum anderen macht er geltend, dass es unterschiedliche Maßstäbe der Verteilung gibt, zwischen denen zu wählen ist. So ist schon bei Aristoteles davon die Rede, dass die Verteilung von einer arithmetischen oder von einer proportionalen Gleichheit ausgehen kann. Im ersten Falle erhielten alle Personen, denen etwas zukommt, die gleiche Menge des zu verteilenden Gutes. Im zweiten hingegen würde man so verfahren, dass die Anteile verschieden ausfielen, dabei aber dieselbe Proportion aufwiesen wie die Personen, denen sie gegeben würden. Wer also ein doppelt so großes Verdienst wie ein anderer erworben hätte, bekäme zum Beispiel eine doppelt so große Belohnung dafür. Beriefe man sich nun lediglich auf den Gerechtigkeitssinn, so wäre schwerlich eine Einigung darüber zu erzielen, welcher Modus der Verteilung angemessen sei. Und es wäre auch nicht ohne weiteres möglich, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Kriterien für eine proportionale Verteilung herangezogen würden. Mit anderen Worten, der Gerechtigkeitssinn, so ursprünglich er sein mag, ist viel zu vage, als dass er eine überzeugende Antwort auf die Frage nach der Verteilung sozialer Güter zu geben vermöchte. In dieser Situation wendet sich Ricoeur den Überlegungen zu, die Rawls in A Theory of Justice entwickelt. Sie zielen darauf ab, Gerechtigkeitsprinzipien aufzustellen und in einem rein formalen Verfahren zu begründen, und zwar dergestalt, dass gezeigt wird, dass sie der Zustimmung durch alle rationalen Menschen fähig sind. Nicht durch alle Vernunftwesen, wie das bei Kant heißt, sondern durch rationale Menschen. Sie kennen sicher diese These von Schopenhauer, der angesichts der reinen Vernunftwesen fragt, ob Kant da wohl auch an die lieben Engelein mitgedacht haben könnte, auf deren Beistand beim Verständnis des kategorischen Imperativs Kant wohl sicher zu zählen hätte. Würde diese Begründung, wie sie Rawls durchführt, gelingen, so hätte man Gerechtigkeitsprinzipien, die universal gelten würden und die Schwierigkeiten, zu denen der teleologische Ansatz bzw. der Gerechtigkeitssinn als Instanz sozialer Verteilung führen, wären behoben. Rawls legt nun in seinem Werk eine Vertragstheorie vor, wie sie im politischen Denken der Neuzeit häufig anzutreffen ist. Sie kennen Hobbes, Sie haben alle Locke gelesen, Sie kennen den Contrat Social von Rousseau, Sie kennen Kants Überlegungen, die in eine ähnliche Richtung, zielen. Freilich ist nun der Vertrag, um den es Rawls geht, ein fiktiver Vertrag. Er soll die fraglichen Gerechtigkeitsprinzipien enthalten, die so beschaffen sein sollen, dass alle rationalen Menschen den Vertrag als verbindlich betrachten und sich ihm unterwerfen können. In diesem Zusammenhang versucht Rawls drei Fragen zu beantworten, die sich folgendermaßen darbieten. Erstens, was würde die Fairness der Beratungssituation gewährleisten, aus der sich eine Vereinbarung bezüglich einer gerechten Strukturierung der Institutionen ergeben könnte? Zweitens, welche Grundsätze würden in einer solchen fiktiven Beratungssituation gewählt werden? Und drittens, welches Argument könnte die an der Beratung beteiligten Parteien überzeugen, einmütig die Rawlschen Gerechtigkeitsgrundsätze zu wählen und nicht vielmehr, sagen wir, eine beliebige Variante des Utilitarismus. Also erstens geht es darum, eine Situation zu konstruieren, in denen die verhandelnden Individuen so miteinander umgehen, dass zu erwarten ist, dass faire Verhandlungsbedingungen zu erwarten sind, die ihrerseits dann in einem fairen Verständnis von Gerechtigkeit sich am Ende der Argumentation niederschlagen würden. Zweitens geht es darum, dass bestimmte Grundsätze konkret aufgestellt werden und ihr Verhältnis zueinander, das sich als ein hierarchisches entpuppen wird, bestimmt wird. Und drittens geht es darum, warum diese Gerechtigkeitsprinzipien und nicht andere Gerechtigkeitsprinzipien von rational argumentierenden Menschen präferiert werden würden. Damit nun ein fairer Vertrag zustande kommt, müssen nach Rawls mehrere Bedingungen erfüllt sein. Die Verhandlungspartner müssen über gewisse psychologische Erkenntnisse verfügen. Sie müssen also wissen, wie Menschen miteinander umgehen, was für sie erfüllt sein muss, damit sie sich glücklich fühlen und damit sie subjektiv zufrieden sind. Sie müssen die emotionale und motivationale Verfassung der Menschen richtig einschätzen. Sie müssen wissen, welche sozialen Güter primär sind und welche nachrangig sind. Sie müssen natürlich mit alternativen Gerechtigkeitsprinzipien vertraut sein, nicht nur mit den Rawlschen, sondern sie müssen wissen, welche anderen Möglichkeiten einer Verteilung von Gütern nach welchen Prinzipien realisiert werden können. Insbesondere müssen sie natürlich mit dem utilitaristischen Ansatz in seinen Varianten vertraut sein. Das ist leider deshalb so, weil Rawls als angelsächsisch sprechender Mensch in einer Kultur sozialisiert ist, in denen verschiedene Varianten des Utilitarismus immer noch die am meisten diskutierten und am meisten ernst genommenen Ansätze darstellen. Sie müssen auch alle natürlich dieselben Informationen besitzen. Das heißt, es geht in so einer Verhandlungssituation nur dann fair zu, wenn alle relevanten Informationen über die Prinzipien, über ihr voraussichtliches Funktionieren und so weiter allen Verhandlungspartnern zugänglich sind. Und sie müssen schließlich den Vertrag unter der Bedingung abschließen, dass er sie tatsächlich binden wird. Es geht hier also nicht um ein Experiment im luftleeren Raum, sondern es geht darum, dass nur dann einem Vertrag zugestimmt werden kann, wenn ich für mich anerkenne, dass ich mich genau den in diesem Vertrag festgesetzten Prinzipien unterwerfen werde und nicht bei der ersten, besten, sich bietenden Gelegenheit mich davon verabschieden werde. Am wichtigsten freilich ist es, dass die Verhandlungspartner dem Schleier der Unwissenheit, dem Veil of Ignorance, unterworfen sind, sodass sie nicht wissen, welche Stellung sie in der zu errichtenden Gesellschaft einnehmen werden. Wenn sie also in der Verhandlung sitzen, in der über die Prinzipien bestimmt wird, dann dürfen sie nicht wissen, ob sie der Oberschicht angehören oder ob sie ihre Nächte unter einer Brücke verbringen, ob sie einen sicheren Arbeitsplatz haben oder ob sie Hartz-IV-Empfänger sind, ob sie Migrant sind oder ob sie in einer Gesellschaft fest verwurzelt sind. All das wissen sie nicht, was sie für eine Stellung in der künftigen zu errichtenden Gesellschaft einnehmen. Das könnte nämlich die Wahl ihrer Prinzipien ganz entscheidend beeinflussen, wenn sie wissen, wo sie stehen in der Gesellschaft. Nicht, wenn sie eine sehr starke soziale Stellung haben, könnten die Anliegen unterprivilegierter Schichten für sie gleichgültig sein, zum Beispiel. Oder wenn sie einer frustrierten Klasse angehören, könnten sie vielleicht etwas überschwänglich erscheinende egalitäre oder revolutionäre Ideen entwickeln. Deshalb dürfen sie das alles nicht wissen in der Verhandlungssituation. Es soll also so gewährleistet werden, dass sich die Menschen bei der Wahl der Gerechtigkeitsprinzipien nicht von subjektiven Interessen leiten lassen, sondern zu einem möglichst objektiven Ergebnis gelangen, das dann, so will es jedenfalls Rawls, universale Gültigkeit besitzt. Sind diese Bedingungen erfüllt, so entscheiden sich die Verhandlungspartner nach Rawls genau für die beiden folgenden Prinzipien, bei denen es wichtig ist, dass das erste Prinzip auch hierarchisch das erste Prinzip ist und dass das zweite Prinzip eben dem untergeordnet ist. Das erste Prinzip lautet, das zitiere ich aus Rawls Buch, jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Das heißt also, es gibt Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, auf das aktive Wahlrecht, das passive Wahlrecht, das Recht der freien Meinungsäußerung, das Recht auf freie Religionsausübung. Diese Grundrechte sind für alle gleich und sie sind auch nicht verhandelbar, dergestalt, dass man sie gegen materielle Vorteile abtreten könnte. Also diese Grundrechte und Grundfreiheiten sind unabdingbarer Bestand der zu errichtenden Gesellschaftsordnung. Zweitens, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass a. vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen und b. sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Das heißt also, Rawls ist weder Egalitarist noch Anti-Egalitarist. Er rechnet damit, dass es in einer Gesellschaft Ungleichheiten gibt. Er rechnet nicht damit, dass es sinnvoll ist, Ungleichheiten völlig abzuschaffen, aber er nimmt nicht Ungleichheiten jeder Art und jeder Ausprägung hin, sondern er sagt, Ungleichheiten sind dann hinzunehmen, wenn sie so gestaltet sind, dass letzten Endes jeder der Betroffenen von ihnen im Prinzip profitiert. Das heißt, wenn zu erwarten ist, dass in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem Ungleichheiten sind, dann ist das für Rawls gerechtfertigt, wenn in diesem kapitalistischen System es den Menschen insgesamt und auch den am wenigsten Gutgestellten immer noch besser geht als in einem Gesellschaftssystem, das um jeden Preis Gleichheit herzustellen versucht. Und zweitens sind diese Ungleichheiten so, dass sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Das heißt, auch wenn es materielle Unterschiede geben mag, muss es so sein, dass sämtliche Positionen und sämtliche Ämter in einer Gesellschaft prinzipiell jedem zugänglich sein müssen. Während also das erste Prinzip darauf hinausläuft, dass gewisse Rechte allen in gleicher Weise zustehen, räumt das zweite Prinzip ein, dass es Unterschiede gibt, um dann Bedingungen zu nennen, unter denen sie legitim sind. Deshalb wird das zweite Prinzip auch als das Differenzprinzip bezeichnet. Die beiden Prinzipien verhalten sich nun so zueinander, dass die im ersten Prinzip angeführten Rechte, wie zum Beispiel die Meinungs-, Versammlungs- und Wahlfreiheit sowie die Wählbarkeit für öffentliche Ämter, unveräußerlich sind, also nicht zugunsten von Vorteilen der Art, wie sie im zweiten Prinzip thematisiert werden, aufgegeben werden können. Das heißt also, Grundrechte sind unveräußerlich. Rawls würde es nicht hinnehmen, wenn wir Verhältnisse haben, wie sie, man berichtet so, in Singapur zum Beispiel herrschen, einem Land, das wirtschaftlich sehr gut dasteht, das den Bürgern ein hohes Maß an Sicherheit und materiellem Wohlstand gewährt, sie aber von bestimmten Grundrechten der politischen Partizipation ausschließt. Das wäre für Ricoeur nicht machbar. Betrachtet man das Differenzprinzip, also das zweite Prinzip, so ist unschwer festzustellen, dass es dazu dient, die schwachen Mitglieder einer Gesellschaft zu schützen. Denn Ungleichheit wird darin lediglich unter der Bedingung geduldet, dass sie für alle vorteilhaft ist. Warum aber entscheiden sich nun die Verhandlungspartner ausgerechnet für diese beiden Prinzipien und nicht für andere? Rawls ist der Auffassung, dass für diese Wahl das sogenannte Maximin-Prinzip maßgeblich ist. Das ist ein Prinzip, das in der Entscheidungstheorie formale Weise entwickelt wird. Diese Entscheidungstheorie befasst sich mit der Frage, wie sich vernünftige Personen unter bestimmten Voraussetzungen entscheiden, beziehungsweise nach welchen Prinzipien sie ihre Entscheidungen ausrichten. Vergegenwärtigt man sich, dass die Verhandlungspartner dem Schleier der Unwissenheit unterworfen sind, so kommt man zum Ergebnis, dass ihre Wahl eine Entscheidung unter Unsicherheit darstellt. Man unterscheidet in der Entscheidungstheorie zwischen Entscheidungen unter Gewissheit, Entscheidungen unter Wahrscheinlichkeit und Entscheidungen unter Unsicherheit. Eine Entscheidung unter Gewissheit oder Sicherheit ist eine Entscheidung, bei der ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht gar mit Sicherheit, voraussagen kann, welches Ergebnis meine Handlung hervorbringen wird. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Krankheit habe und weiß, dass diese Krankheit heilbar ist, genau dann und nur dann, wenn ich ein bestimmtes Medikament in einer bestimmten Dosierung, einen bestimmten Zeitraum einnehme und dass ich, wenn ich das nicht tue, an dieser Krankheit innerhalb einer kurzen Frist sterben werde, so ist es eine Entscheidung unter Sicherheit oder unter Gewissheit, die ich treffe, wenn ich mich für oder gegen die Einnahme dieses Medikamentes entscheide. Entscheidungen unter Wahrscheinlichkeit, das sind Entscheidungen wie die Lotto zu spielen, wenn sie denn rational getroffen wird. Die meisten Menschen, die Lotto spielen, tun das natürlich nicht rational. Da weiß ich ungefähr, wie viel Prozent der eingezahlten Beiträge der Staat kassiert und wie viele Millionengewinne unter wie vielen Loszetteln herauskommen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich bei dieser geringen Wahrscheinlichkeit durch Lottospielen reich zu werden, einen Schein ausfülle, die Gebühr bezahle und dann warte, bis die Ziehung erfolgt. Entscheidungen unter Unwissenheit sind solche Entscheidungen wie im folgenden Fall. Die Teilnehmer an der Diskussion über die Gerechtigkeitsprinzipien wissen nicht, welche Position sie in einer Gesellschaft einnehmen werden. Wir haben also eine Entscheidung unter Unsicherheit, denn die Beteiligten wissen nicht, welche soziale Rolle sie in der zu errichtenden Gesellschaft einnehmen werden. Steht man nun vor einer Entscheidung unter Unsicherheit, so ist es wenigstens nach Auffassung von Rawls vernünftig, sich an das Maximin-Prinzip zu halten. Dieses Prinzip muss ich Ihnen erläutern. Es lautet, dass unter mehreren Alternativen diejenige vorzuziehen sei, bei welcher der im Vergleich zu anderen am schlechtesten Gestellte immer noch am relativ besten abschneidet. Das ist eine spieltheoretische Angelegenheit. Nicht? Wir können die Position des sozial am schwächsten Gestellten in einer Zahl ausdrücken. Wir können die Position des sozial am besten Gestellten in einer Zahl ausdrücken, zum Beispiel den Wert 1 der am schlechtesten gestellten Person zuschreiben, der am besten gestellten Person den Wert 100 zuschreiben. Das mögen dann Einkommensverhältnisse sein, die hier auf dem Spiel stehen. Bei Entscheidungstheoretikern geht es meistens um solche platten Angelegenheiten. Und es könnte im zweiten Spiel sein, dass der am schlechtesten gestellte mit zwei Einheiten abschneidet, der am besten gestellte mit 50 und im dritten Spiel, dass der am schlechtesten gestellte mit einem halb abschneidet und der am besten gestellte mit 500. Wenn ich nicht weiß, ob ich der am besten gestellte oder am schlechtesten gestellte bin oder ob ich irgendwie in der Mitte landen werde, dann, so meint Rawls und so meinen die anderen Verfechter der Entscheidungstheorie, wird ein vernünftiger Mensch sagen, es kann immer der Fall sein, dass ich in eine prekäre Situation gerate. Es kann immer der Fall sein, dass ich früher sterbe als andere, da muss meine Frau versorgt sein, müssen meine Kinder versorgt sein. Es ist immer möglich, dass ich arbeitsunfähig werde, da muss man etwas tun und um einem schlechte Situation zu vermeiden, entscheidet sich dann ein rationaler Mensch für die Variante, in dem der Wert des Schlechtesten höher ist als in vergleichbaren Spielen. Also da, wo der am schlechtesten Gestellte den Wert 2 erzielt, wird er immer noch am relativ besten abschneiden und deshalb wird er für diese Variante sich entscheiden. Auf diese Weise wird, anders zum Beispiel als im Utilitarismus, verhindert, dass die Interessen eines Einzelnen oder einer Minderheit den Interessen der Mehrheit geopfert werden. Im Utilitarismus, im klassischen Utilitarismus verhält es sich bekanntlich so, dass das größte Glück der größten Anzahl der Mitglieder einer Gesellschaft das sozial relevante Ziel darstellt und dass nach Maßgabe dieses Zieles soziale Verteilungsprozesse organisiert werden. Und das kann dann zum Beispiel heißen, dass eine Gruppe oder eine Minderheit geopfert wird, dass ihre Interessen nicht berücksichtigt werden, weil nämlich auf diese Weise dass der Gesamtnutzen für die möglichst größte Anzahl verfehlt wird. Man könnte, wenn man das ganz zynisch durchziehen würde, sagen, dass man mit dem Utilitarismus zum Beispiel die Euthanasie rechtfertigen kann. Dass die soziale Versorgung bestimmter Menschen mit bestimmten Krankheiten ist teuer, kostet die Gesellschaft ein gewisses Geld und hindert andere daran, hindert die Mehrheit daran, so optimal wie möglich zu prosperieren. Also könnte man die schreckliche Konsequenz daraus ableiten, dass es legitim ist, die Interessen der schwerbehinderten Mitglieder einer Gesellschaft zu opfern oder möglichst gering zu halten. Und das kann bei Rawls nicht passieren, weil nämlich da die Entscheidung so ausfällt, dass der minimale Anteil maximiert wird. Das heißt, der Anteil desjenigen, der am schlechtesten gestellt ist, wird möglichst groß gestaltet. Die Gesellschaft, die nach den beiden Gerechtigkeitsprinzipien aufgebaut würde, wäre also einerseits nicht egalitaristisch, weil soziale Unterschiede in ihr erlaubt wären, andererseits aber wäre der Ungleichheit insofern eine Grenze gesetzt, als sie nach den Vorteilen der am schwächsten Gestellten zu bemessen wäre. Solch eine Gesellschaft würde nach Rawls den Ansprüchen universaler Vernunft genügen. Seine Kritiker haben das natürlich verneint. Und Sie können sich vorstellen, dass es sowohl von rechts als auch von links Kritik an diesem Ansatz gibt. Von links insofern, als das kein strikt egalitärer Kurs ist, den Rawls hier vorschlägt, von der rechten Seite, weil immer noch zu viel soziale Transfers für die am schlechtesten Gestellten bei diesem Modell herauskämen. Es wurde bereits angedeutet, dass Ricoeur vom Vorrang des Gerechtigkeitssinnes gegenüber den Gerechtigkeitsprinzipien überzeugt ist und dass er einen indirekten Nachweis seiner These liefert, indem er nachweist, dass eine dogmatische Begründung von Gerechtigkeitsprinzipien im konkreten Fall scheitert. Dennoch zielen die Einwände, die er gegen Rawls erhebt, nicht darauf ab, diesen zu widerlegen, sondern, so erstaunlich das klingen mag, darauf, ihn zu stärken. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sich Ricoeur weniger gegen die beiden Gerechtigkeitsprinzipien als solche, als vielmehr gegen den Anspruch wendet, mit dem sie ausgestattet werden. Mit anderen Worten, Ricoeur bezweifelt nur, dass die Gerechtigkeitsprinzipien wirklich einem rein formalen Verfahren entstammen. Um das einsichtig zu machen, führt er drei Argumente an. Das erste von ihnen ist freilich mehr ein Indiz, als dass es sich um ein Argument im strengen Sinne handelte. So macht Ricoeur geltend, dass Rawls in seinem Buch die Gerechtigkeitsprinzipien zweimal anführt. Einmal vor seiner Beschreibung der Ausgangssituation, in der über die Prinzipien verhandelt wird, und einmal danach, als die Prinzipien als Ergebnis der Verhandlung dargestellt werden. Will man Ricoeur folgen, so spricht dieser Umstand dafür, dass die Prinzipien zirkulär vorausgesetzt und dann nachträglich rationalisiert werden, ohne dass eine echte Begründung vorläge. Wesentlich interessanter erscheint mir jedoch der zweite Einwand, der darauf abzielt, dass Rawls bei seinen Überlegungen, insbesondere bei denjenigen, welche die Wahl der Ausgangssituation betreffen, eine Reihe sogenannter wohlüberlegter Überzeugungen, well-considered considerations, convictions ausgeht, die ihrerseits vom Gedanken der Fairness geprägt sind. Dabei räumt Rawls selbst ein, dass diese Überzeugungen zu den Gerechtigkeitsprinzipien ein Verhältnis einnehmen, das er als reflexives Gleichgewicht, reflected equilibrium, beschreibt. Das bedeutet, dass das Ergebnis seiner Argumentation von Voraussetzungen materialer Natur bestimmt ist. Soll aber eine formale Argumentation zu materialen Normen führen und setzt diese selbst voraus, so erweist sie sich als zirkulär. In eine ähnliche Richtung weist schließlich das dritte, auf das Maximin-Prinzip abzielende Argument. Es beruht auf der Beobachtung, dass sich das Maximin-Prinzip in gewisser Hinsicht als zweideutig darbietet. Zum einen lässt es sich im kantischen Sinne als eine bloße Regel der Klugheit interpretieren, die darauf hinausläuft, dass jemand, der seine subjektiven Interessen auf rationale Weise verfolgt, eben aus Berechnung die Alternative wählt, in welcher der am schlechtesten Gestellte am relativ besten abschneidet. Und zwar deshalb, um größere Nachteile von sich abzuwenden. Es liegt auf der Hand, dass solch eine rationale Überlegung, da sie lediglich vom Eigeninteresse geleitet ist, keinem genuin moralischen Anspruch zu genügen vermag. Nun ist Ricoeur der Auffassung, das Maximin-Prinzip werde gerade dann doch zu einem moralischen Grundsatz, wenn es sich gegen den utilitaristischen Gedanken wende, dass Einzelne oder Minderheiten dem Nutzen der Gemeinschaft zu opfern seien. Dies ist so zu verstehen, dass die Integrität des Einzelnen oder der Minderheit zum Ziel menschlichen Handelns erhoben wird, und zwar nicht im Ausgang von einem rationalen Kalkül des Eigeninteresses, sondern im Rahmen der wohlüberlegten Überzeugungen, die letztlich dafür stehen, was Ricoeur als Gerechtigkeitssinn bezeichnet. Auch in diesem Fall liegt der Vorwurf auf der Hand, dass Rawls zirkulär argumentiert. Wie bereits erwähnt wurde, sieht sich Ricoeur keineswegs veranlasst, Rawls aufgrund dieser Einwände den Rücken zu kehren, sondern es bedeutet für ihn lediglich, dass die Leistung des amerikanischen Philosophen nicht etwa in einer formalen Begründung der Gerechtigkeitsprinzipien, sondern in der Formalisierung bzw. Rationalisierung eines seinerseits nicht mehr begründbaren Gerechtigkeitssinns besteht. Aus der Sicht eines Vertreters des hermeneutischen Ansatzes ist darin kein Nachteil zu erblicken. So kann Ricoeur feststellen, toute théorie morale présente dans son argumentation une circularité d'une certaine sorte. Peut-être est-ce le même le cas de toute grande philosophie. Das heißt, jede moralische Theorie enthält in ihrer Argumentation letztlich eine gewisse Zirkularität. Wir können nicht mit Formalismen anfangen, wenn wir nicht zuvor irgendwelche Inhalte voraussetzen, stillschweigend voraussetzen, unter der Hand voraussetzen, die dann durch diesen Formalismus zu einer höheren Dignität gebracht werden. Der zweite Satz, vielleicht ist das sogar der Fall für jede große Philosophie, dass sie zirkulär ist, weil sie nicht voraussetzungslos beginnen kann. Wie ist es aber nun um Ricoeurs dritte These bestellt, die lautet, dass der deontologische Ansatz einen Rückgriff auf den teleologischen nahelegt? Wäre das richtig, so müssten auch die Gerechtigkeitsprinzipien zum Gerechtigkeitssinn zurückführen. Sieht man etwas genauer hin, so kann man auch feststellen, dass Ricoeur in einem besonderen Zusammenhang von solch einem Rückgriff spricht. Es geht ihm nicht einfach nur darum, dass sich der deontologische Ansatz gleichsam unter der Hand teleologische Voraussetzungen zunutze macht, sondern darum, dass er in bestimmten Situationen zu Schwierigkeiten führt, die sich lediglich mit Hilfe des teleologischen Ansatzes auflösen lassen. Gemeint sind Situationen, in denen moralische Konflikte auftreten. Einer dieser Konflikte wurde bereits erwähnt. Es handelte sich darum, dass der Begriff des Teilens insofern von einer Ambiguität geprägt ist, als er einerseits beinhalten kann, dass man Anteil als etwas Gemeinschaftlichem nimmt, andererseits aber auch auf eine Trennung der Individuen hinauslaufen kann, unter denen etwas verteilt wird. Ricoeur ist der Auffassung, dass genau dieser Konflikt auch das Maximin-Prinzip betrifft, das bei Rawls einen merkwürdigen Status zwischen einer Regel der Klugheit einerseits und einem echten ethischen Grundsatz andererseits besitze, und zwar in Abhängigkeit davon, ob es gerade unter dem Zeichen der Trennung oder der Kooperation stehe. Überwinden lässt sich diese Ambiguität nach Ricoeur allenfalls dadurch, dass man den deontologischen Ansatz hinter sich zurücklässt und das Maximin-Prinzip im Sinne der wohlüberlegten Überzeugungen als Ausdruck der Solidarität mit den schwächeren Mitgliedern einer Gesellschaft zu betrachten. Darüber hinaus legt Ricoeur dar, dass es nicht genügt, einfach nur formale Regeln für die Verteilung sozialer Güter aufzustellen. Würde man sich damit begnügen, so wäre es unmöglich, der Vielfalt der sozialen Güter sowie dem Umstand gerecht zu werden, dass diese in unterschiedlichen historischen und sozialen Kontexten höchst unterschiedlich bewertet wurden. Schon alleine die Rede von sozialen Gütern setzt nach Ricoeur teleologische Begriffe voraus. Ein Gut ist etwas, wonach man strebt, das am Ende steht als Resultat oder am Anfang als antizipiertes Resultat, als Ziel, als Zweck. Sie kennen das von Aristoteles her. Also ist bereits die Rede von sozialen Gütern jenseits des deontologischen Ansatzes anzusiedeln, und das gilt nach Ricoeur erst recht im Hinblick darauf, dass eine unterschiedliche Bewertung der Güter den Universalismus, der mit dem deontologischen Ansatz einhergeht, zu sprengen droht. Um zu illustrieren, was er mit der Vielfalt der sozialen Güter meint, greift Ricoeur auf Überlegungen zurück, die Walzer in seinem Buch Spheres of Justice vorstellt. Zu diesen Bereichen oder Sphären zählen zum Beispiel diejenigen der Staatsangehörigkeit, der sozialen Sicherheit, der öffentlichen Wohlfahrt, des Geldes, der Waren sowie der Beschäftigung. Das entscheidende Problem, das sich damit stellt, liegt darin, wie eine Verteilung sozialer Güter zu regeln ist, wenn das, was es zu verteilen gibt, nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar ist und zudem in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich bewertet wird, ganz zu schweigen davon, dass häufig innerhalb eines und desselben gesellschaftlichen Rahmens gewichtige individuelle Unterschiede in der Bewertung auftreten. Angesichts dieser Schwierigkeiten geht Ricoeur auf zwei Möglichkeiten ein, sie zu bewältigen. Die eine bestünde darin, den Gegensatz zwischen dem Gerechtigkeitssinn und den Gerechtigkeitsprinzipien so aufzuheben, wie das Hegel mit dem Gegensatz zwischen der Moralität und dem abstrakten Recht tut. Dies würde bedeuten, dass mit der im Staat verkörperten Sittlichkeit eine Instanz aufträte, in welcher die fraglichen Konflikte ein für allemal überwunden wären. Angesichts der Gewaltsamkeit, die den Ansatz kennzeichnet, verzichtet Ricoeur jedoch in diesem Kontext darauf, sich Hegel anzuschließen. In einem anderen wichtigen Buch von Ricoeur gibt es ein Kapitel Renoncer à Hegel, auf Hegel verzichten. Das könnte er auch da reinschreiben. Zwar räumt er ein, dass die geschilderten Probleme in einem staatlichen Rahmen auftreten, bewältigt werden müssen, doch ist er sich bewusst, dass der Staat keineswegs im Besitz absoluter Gewissheit ist, sondern allenfalls fragile, gegebenenfalls zu revidierende Synthesen zu leisten vermag. Dies aber bedeutet, dass die Gerechtigkeitsprinzipien, wenn es sie anzuwenden gilt, ihren letzten Rückhalt in einem Gerechtigkeitssinn finden, der sich, behaftet mit dem Risiko der Vorläufigkeit und des Scheiterns, in konkreten Situationen zu bewähren hat. Dass dieser Ansatz nicht in einem blinden Situationismus oder gar einem Kontextualismus endet, dem alles in gleicher Weise gültig und damit gleichgültig ist, dies soll das Korrektiv des deontologischen Ansatzes mit seinem universalistischen Anspruch verhindern, und dass dieser angemessen zur Anwendung kommt, dies soll ein Gerechtigkeitssinn ermöglichen, den Ricoeur ausdrücklich in die Nähe der aristotelischen Phronesis rückt. Damit hat der Gerechtigkeitssinn das letzte Wort, doch tritt er nicht mehr als naiver, sondern als durch die Gerechtigkeitsprinzipien sowie die von ihnen zurückgelassenen, unerledigten Konflikte geläuterter, sozusagen reflektierter Gerechtigkeitssinn auf. Ich danke Ihnen.